Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Psychologen sind Wortverdreher. Wer nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post und Bundesbahn. Lehrer sind Klugscheißer. Klischees gibt es jede Menge zu jedem Job, aber sind die richtig? Irgendwo kommen sie ja schließlich her. Und was sagen die Betroffenen eigentlich selbst zu den Klischees, die es zu ihren Jobs gibt? Wir haben das geklärt mit Immobilienmaklern. Und dann haben wir auch gleich nochmal geguckt, wie ihr mit steigenden Mieten umgeht. Wie kommt ihr klar? WG wäre doch eine Option, oder? Alles rund ums Wohnen und um Wohnungssuche jetzt in unserem Podcast. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Job und Vorurteil.
Nenn mir einen Job und ich ratter dir die Klischees dazu runter. Ist überhaupt kein Problem, es gibt zu jedem Job irgendwelche Klischees. Die Krankenschwester ist immer hot im kleinen Weißen. Der Lehrer ist immer ein Klugscheißer. Der Anwalt immer ein Wortverdreher. Daraus könnten wir jetzt ein lustiges Spiel in Endlosschleife machen. Wir von Ab 21 haben uns aber entschieden, daraus eine Podcast-Serie zu machen. Job und Vorurteile heißt sie. Nina Bust-Bartels ist unsere Job- und Vorurteile-Beauftragte. Nina, erklär mal kurz, worum geht's in unserem Podcast?
Ich stelle da jeweils drei Leute vor die Kamera und konfrontiere die mit den Vorurteilen über ihren Job. Jede Woche gibt's eine neue Folge mit einem Job. Und da haben wir zum Beispiel Models, Türsteher, einen Mordkommissar. Und sehen könnt ihr das auf Facebook, YouTube und natürlich auf deutschlandfunknova.de.
Und heute kümmern wir uns um die Makler. Also da habe ich sofort einen schmierigen Typen im Kopf beim Makler. Und zwar einen, der mich auch glatt übers Ohr hauen will.
Ja, was ja dahinter steckt, ist das Vorurteil, Makler kassieren ziemlich viel Geld für eigentlich gar nichts. Also die schließen halt die Wohnung auf, stehen rum und dann am Ende darf man ihnen die Unterlagen in die Hand drücken.
Und dann kassieren sie noch die Provision. Also stimmt, oder? Nein. Stimmt das? Ist es so?
Ja, also das wollte ich wissen von Sebastian Schöneburg, Benjamin Albert und Kathleen Wendland. Mit denen habe ich gesprochen und dabei kam vor allem heraus, es gibt solche und solche. Benjamin Albert sagt, es gibt schon einige, die aufs schnelle Geld aus sind.
Manche Immobilienmakler laden dann die Interessenten direkt zur Massenbesichtigung ein, handeln das ab. Sicherlich ist da auch ein Stück weit das wirtschaftliche Interesse dahinter, weil es natürlich wesentlich gewinnbringender ist, wenn man weniger Zeit für die Objekte aufbringen muss. Ob da am Ende dann das beste Ergebnis steht, das ist nochmal eine andere Frage.
In Städten, in denen es mehr Leute gibt, die Wohnungen suchen, als Wohnraum vorhanden ist, haben es Makler einfach sehr leicht, Interessenten zu finden. Also das geht total schnell und die können auch für völlig überteuerte Wohnungen Interessenten finden.
Ich sage jetzt mal das böse Wort Gentrifizierung. Also von der Gentrifizierung in Berlin zum Beispiel, da profitieren die Makler schon doll, oder?
Das habe ich die drei auch gefragt und Sebastian Schöneburg sagt.
Also klar, der Makler bereichert sich daran auch und ja, der Makler verdient auch mehr Geld, wenn der Quadratmeterpreis steigt, gebe ich ihm vollkommen recht, also ein politisches Thema.
Er sagt also, es ist nicht sein Problem. Die Politik muss ihn halt daran hindern, dass er sich an den steigenden Mieten bereichert. Und dass die Preise steigen, das findet er auch nur konsequent.
Aber es ist auch gut, weil letztendlich ist es so, wenn ich Spaß habe am Leben und wenn mir Berlin oder auch andere Großstädte Spaß machen, dann kann es auch teurer werden. Ja, also dann ist es leider so.
Ja, und sowas sagt sich natürlich auch viel leichter, wenn man selber gut verdient.
Und damit wären wir dann auch schon beim nächsten Vorurteil, das wir ja alle ganz gerne über Makler haben. Die verdienen viel, viel Geld. Ist das so?
Also Sebastian sagt ja. Im Ressort auf Sylt oder auf dem Golfplatz, da würde man schon sehr viele Makler treffen. Und er meint, wer als Makler kein Geld verdient, der sei nicht richtig in der Branche. Und Kathleen Wendland, die bringt das so auf den Punkt.
Sicherlich verdiene ich als Makler mehr, als würde ich mich jetzt an die Currywurstbude stellen und als angestellte Wurstverkäuferin da stückchenweise Wurst verkaufen.
Aber Benjamin zum Beispiel, der ist nicht selbstständig. Der ist bei einer Immobilienfirma angestellt und bekommt ein ganz normales kaufmännisches Gehalt. Benjamin hat sowieso mit so einigen Klischees gebrochen, die ich über Makler hatte. Zum Beispiel, dass Makler alle dicke Autos fahren.
Und was fährt er für eins?
Gar keins. Er hat nämlich gar keinen Führerschein.
Ich versuche darauf zu achten, immer schon eine halbe Stunde vorher da zu sein, damit die Interessenten nicht unbedingt sehen, dass ich nur angelaufen komme und nicht mit dem dicken Auto vorfahre.
Wäre das denn schlimm, wenn Interessenten das sehen würden?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Also die drei sagen, wenn Makler teure Wohnungen oder Häuser vermitteln, dann hilft es, wenn die Kunden das Gefühl haben, der ist wie ich, dem kann ich vertrauen. Und dieses Gefühl, das vermitteln Statussymbole. Ein teures Auto, klischeemäßig die Rolex am Handgelenk oder ein schicker Anzug. Kathleen sagt,
also ich sag mal so, wenn ich mit einer alten Schrottkarre daherkomme, wird mir keiner irgendwas abkaufen. Das ist leider mal so.
Aber nicht jeder kauft ja gleich eine teure Wohnung oder auch ein Haus. Also mich würde so eine Rolex jetzt persönlich gar nicht beeindrucken.
Genau, es kommt ein bisschen auf die Wohnung an, die vermittelt werden soll. Bei einer normaleren Wohnung wären jetzt Statussymbole total kontraproduktiv, sagt Benjamin.
Zum Beispiel eine 400-Euro-Wohnung, da bewerben sich dann schon auch Interessenten, die es vielleicht nicht ganz so dicke haben. Und da ist es nicht ganz optimal, wenn man mit dem Porsche vorfährt oder wenn man mit der dicken Rolex da auftaucht, sondern da versuchen wir darauf zu achten, uns dann ein Stück zurückzunehmen und der Immobilie angemessen zu kleiden und aufzutreten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
So viel sensible Rücksichtsnahme aus dem Mund eines Maklers widerlegt tatsächlich jedes gängige Klischee, was ich bis dato im Kopf hatte. Aber dafür machen wir das ja hier auch. Unsere neue Podcast-Serie Job und Vorurteil von Nina Bus-Bartels. Sie macht das hauptsächlich. Und in ihrer Premiere ging es um Immobilienmakler. Die Gesichter zu den Namen und Stimmen, die ihr gerade gehört habt, seht ihr auf deutschlandfunknova.de. Da steht das Video mit unseren Maklerfreunden schon online. Und auch auf der Deutschlandfunknova-Seite auf YouTube.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Es gibt kaum ein anderes Thema, wo sich der Berliner so aufregen kann. Okay, Hunde im Restaurant, ja oder nein vielleicht noch? Aber Mieten? Hallo? Neben dem Fakt, dass die ständig steigen, gibt es noch ein Hassobjekt. Den Makler. Wer an seine Traumwohnung rankommen will, muss so sein mit dem Makler. Ganz, ganz dicke. Zumindest für die Zeit der Wohnungsbesichtigung und bis der Mietvertrag unterschrieben ist. Aber wie kriege ich es hin, einen Makler um meinen Finger zu wickeln, wenn das gleichzeitig noch 498 andere Leute probieren? Ich habe darüber geredet mit Benjamin Albert. Er ist Immobilienmakler in Berlin. Er macht einiges anders als seine aalglatten Kollegen. Er lässt uns hinter die Maklerkulissen schauen. Ich konnte ihn fragen, aus Maklersicht, wie sieht denn der perfekte Mieter aus? Was sucht ihr?
Also der perfekte Mieter, es kommt auch auf die Wohnung tatsächlich an. Was für eine Wohnung habe ich gerade? Und je nachdem, was es für eine Wohnung ist, gibt es dann auch den perfekten Mieter. Also wenn ich eine Wohnung habe, die 300, 400 Euro kostet, dann ist mein perfekter Mieter sicherlich nicht der Manager, der 4.000 Euro netto verdient, sondern ist das vielleicht der Student, der 1.000 Euro, 1.200 Euro hat oder die Angestellte, die 1.500 Euro netto am Ende raus hat. Das kommt tatsächlich auf die Wohnung an.
Wie wichtig ist für euch, dass ich vernünftig gekleidet bin zum Beispiel? Oder was heißt für euch das Aussehen? Wie wichtig ist das?
Also der Interessent sollte tatsächlich schon gepflegt aussehen. Das geht bei den Unterlagen los. Das heißt, wenn ich eine lose Zettelwirtschaft mit Eselsohren abgebe, dann kommt das nicht so gut an, wenn ich zum Beispiel eine kleine Bewerbungsmappe fertig gemacht habe.
Und was ist mit den Interessenten, die zum Beispiel gar keine Unterlagen mitbringen zum ersten Termin, sondern einfach so da auftauchen?
Die kriegen auch einen Termin erstmal, aber wir können die ja nicht einfach wegschicken. Der Termin ist ja ausgemacht und ehe ich 10 Minuten rumstehe und auf den nächsten warte, kann ich mir mit ihm auch die Wohnung anschauen. Der hat dann die Möglichkeit, die Unterlagen noch nachzuschicken. Allerdings kann es dann auch passieren, dass die Wohnung schon weg ist, weil andere Interessenten die Unterlagen direkt mitgebracht haben und wir die am gleichen Tag noch einreichen konnten. Also da zählt tatsächlich auch, schon zum Besichtigungstermin so gut wie möglich vorbereitet zu sein.
Jetzt hast du ja schon gesagt, eine perfekte Bewerbungsmappe, bitte keine Eselsohren. Wie sieht die denn aus für euch perfekt? Was muss denn da drin sein?
Zu Anfang die Selbstauskunft, wo der Mieter grundsätzlich seine Eckdaten einträgt. Das ist der Name, das ist der Beruf, das ist das Gehalt, seit wann er bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist, ob er Haustiere hat, mit wem er einziehen möchte und welche letzten Anschriften er hatte. Das sind die letzten 3 Gehaltsnachweise, das ist die Schufa-Auskunft und das ist die Bestätigung des Vormieters, dass er keine Mietschulden hat.
Ist ja schon ein umfangreiches Mäppchen.
Ja, es ist schon so eine kleine Bewerbungsmappe. Es gibt auch manche Mieter, die tatsächlich eine richtige Bewerbungsmappe abgeben.
Das finde ich wirklich krass.
Auf jeden Fall wäre es super, wenn der Interessent dann noch ein kleines Anschreiben fertig macht. Das heißt, da stellt er sich nochmal persönlich vor, stellt vielleicht auch kurz da, was er für eine Person ist, was er vielleicht für Hobbys hat, mit einem kleinen Foto dazu noch, dass der Makler den bestmöglichsten Eindruck vom Mieter bekommt und den bestmöglichsten Einblick in das Leben des Mieters auch. Denn also, es ist ja häufig so, dass die meisten Makler Massenbesichtigungen machen. Das heißt, der Mieter muss sich bei diesem Einbesichtigungstermin, wo er mit 30, 40, 50, 100 anderen Leuten ansteht, so gut wie möglich positionieren und so gut wie möglich rausstechen. Und das schafft man tatsächlich durch eine ausführliche Bewerbungsmappe.
Ich dachte, das schafft man, indem man den Makler anquatscht und ihm sagt, ich verdiene 5.000 Euro netto im Monat.
Natürlich bringt es auch Vorteile, wenn man den Makler in der Besichtigung direkt anspricht? Ich habe es von vielen schon gehört in der Massenbesichtigung, dass sie gewartet haben, bis die anderen Interessenten weg sind, den Makler dann angesprochen haben und der Makler die somit im Gedächtnis abgespeichert hat und dann auch eher auf sie zurückgegriffen hat. Das kann auch zum Vorteil kommen. Es kommt natürlich auch auf den Makler an.
Diese Nummer mit warten, bis alle weg sind, halte ich für sehr clever, weil den letzten merkt man sich per se immer am besten.
Genau,
ist das ein Tipp, den man so mitgeben könnte zum Beispiel?
Auf jeden Fall.
Wenn anquatschen, dann als letzter?
Genau, richtig. Das würde ich auf jeden Fall machen.
Bist du ein Freund von Einschleimen oder eher ein Freund von dann lieber gar nichts sagen?
Wenn man es gekonnt macht, man versucht den ja eigentlich von sich zu überzeugen. Einfach freundlich auftreten, so wie man das auch macht, wenn man sich um den Job bemüht oder um andere Dinge.
Okay, ich will nochmal darauf zurückkommen, auf die Kohle. Also ich musste noch nie eine Bewerbungsmappe abgeben, beziehungsweise ich kenne viele Freunde, die das nicht mussten. Die haben einfach immer ein bisschen mit ihrem Nettogehalt gewunken. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht so viel zu winken, aber Freunde von mir zum Beispiel.
In Berlin sind tatsächlich 55% der Leute WBS-berechtigt. Auch Studenten können Wohnberechtigungsscheine haben. Geringverdiener haben Wohnberechtigungsscheine. Einen Wohnberechtigungsschein bekommt man, wenn man unter 16.800 Euro verdient als Ein-Personen-Haushalt. Bei Zwei-Personen-Haushalt ist es, glaube ich, was um die 25.000 Euro. Das heißt, die hätten Anrecht auf einen WBS-Schein. Mhm. Die werden dann wahrscheinlich nicht mit ihrem Nettogehalt winken. Das gilt eher für die Leute, die auch von sich aus wissen, ich habe ein enorm hohes Nettoeinkommen, deswegen kann ich dem Makler da um die Ohren hauen, ich kriege 4.000 netto, gib mir die Wohnung. Und der Makler wird das wahrscheinlich auch machen. Aber für die meisten Leute gilt tatsächlich, ich muss mich anders bemühen. Ich kann nicht mit coolen Argumenten um mich schlagen, sondern ich muss am besten mit einer gepflegten Bewerbungsmappe auftreten.
Krass. Das ist wirklich krass.
Ja.
Gut, entscheidest du eigentlich am Ende, wer die Wohnung bekommt oder gibst du nur so einen Tipp an den Eigentümer weiter?
Also wir machen es so, dass wir 3 bis 4 Empfehlungen an den Eigentümer weitergeben. Das heißt, wir bereiten die Bewerbungsmappen dann entweder als PDF auf oder sie kriegen sie per Post zugeschickt.
Wonach entscheidest du dann, dass es die 4, 5 sind? Was sind deine persönlichen Maßgaben?
Das ist für mich einmal der persönliche Eindruck. Das heißt, wie war die Besichtigung? Wie bin ich mit dem klargekommen? Es geht jetzt nicht darum, dass der mir unfassbar sympathisch ist und dass das mein neuer bester Freund ist, sondern ob er mich angemacht hat oder ob er eben freundlich zu mir war und ich ihm die Fragen beantwortet habe und er dann auch ordentlich darauf reagiert hat. Eher sowas, wenn der mir unsympathisch ist, aber trotzdem eigentlich einen freundlichen Eindruck gemacht hat, dann empfehle ich den auch weiter.
Okay. Du bist der Gott quasi, ne? Ist dir klar, dass das so ist, oder?
Es ist tatsächlich, also die Auswahl an sich
ist... Du kannst Existenzen zerstören.
beziehungsweise ich kann auch immer einem Interessenten eine riesige Freude machen. Und das ist eigentlich das. Also die Entscheidung an sich ist auch ein Teil. Das wirklich schöne und das tolle Gefühl kommt aber erst, wenn ich den Interessenten dann anrufe und ihm sage, ey, du hast die Wohnung bekommen.
Benjamin Albert, Immobilienmakler in Berlin, sehr sympathisch, hat uns verraten, wie wir es hinkriegen, Makler so zu verzaubern, dass wir unsere Traumwohnung kriegen. Ein wichtiger Tipp, subtiles Einschleimen. Das Subtile ist wirklich wichtig, ne? Ansonsten kann ein dickes Bankkonto natürlich nicht schaden, aber das ist ja nichts Neues.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr dieses Foto vor kurzem auch bei Twitter gesehen. Ein Grab auf dem Gehweg, komplett mit Grabstein und Kranz. Beerdigt wurden da bezahlbare Mieten im Berliner Wrangelkiez. Das ist mitten in Kreuzberg. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt. Die Aktion hat aber für Aufmerksamkeit gesorgt und zeigt, die Lage bleibt schwierig. Aber nicht auswegslos. Dafür, dass sich was ändert, kämpft die Nachbarschaftsinitiative Biesenkiez. Sie setzt sich dafür ein, dass die Nachbarschaft im Wrangelkiez bleibt und nicht von zu teuren Mieten verdrängt wird. Biesenkiez veranstaltet deswegen immer wieder Aktionen und Demos. Und aktiv mit dabei ist Joanna. Ich habe mit ihr geredet und sie gefragt, wenn du jetzt aus deiner Wohnung raus müsstest, könntest du dann in deinem Kiez bleiben? Kannst du dir das noch leisten?
Ich könnte mir nicht mal wahrscheinlich Berlin leisten, weil ich habe ja eine Kündigungsfrist von 3 Monaten und ich bin nur Untermieter. Und dann sieht es mal ganz schlecht aus für mich, weil ich studiere und ich habe nicht so viel Geld. Dann nimmt man halt das, was man kriegt, ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt so entspannt, ach, ich suche mir jetzt mal eine neue Wohnung, weil ist ja alles so schön. Jetzt ziehe ich mal nach Schöneberg.
Das war vor 15 Jahren so, ne?
Na, also ich bin 2009 nach Berlin gekommen und da konnte ich mir schon noch aussuchen, wo ich wohne. Da waren zwar auch viele Leute bei der Besichtigung und das war auch alles schon ein bisschen, wo ich mir denke, so okay, da würde ich jetzt nicht so viel Miete bezahlen. Aber es war auf jeden Fall möglich, ich kann dahin ziehen, wo ich hinziehen will. Und das gibt es für mich jetzt nicht mehr.
Und wie viel Schuld hat deiner Meinung nach die Gentrifizierung an dem jetzigen Problem?
Naja, dadurch, dass Berlin ja diesen Hype so erfährt, ist es halt auch ein ziemlicher Magnet. Und dann wollen die halt alle da auch dahin und das miterleben und dann, ja.
Okay, nun gut, jetzt wohnst du in Kreuzberg und deine Wohnsituation ist prekär, wenn man sich den Wohnungsmarkt, den aktuellen in Berlin anschaut. Und deswegen hast du dich ja entschlossen, was dagegen zu tun, deinen Mund aufzumachen. Deswegen bist du ja auch hier. Woran merkst du denn in deinem Kiez, wie hart die Lage im Moment ist? Wie hat sich die verschärft, deiner Meinung nach?
Naja, also das ist halt gerade auch so, was das Gewerbe betrifft, das Kleingewerbe zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr für einen Haushaltswarenladen demonstriert, wo dann die ganze Familie vor dem existenziellen aussteht und wo es dann wirklich auch nur noch um Profit geht und nicht darum, irgendwie Menschen eine Perspektive zu geben, sondern tatsächlich einfach das nur noch die Rendite zu steigern. Und das ist so eine Brutalität. Es geht nicht um den Menschen, sondern wirklich nur noch ums Kapital.
Und hast du das Gefühl, es bringt was oder ist es verhallt es einfach so im Nirvana?
Na, ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt. Also wenn man so merkt über die Zeit, wie viele Initiativen sich gebildet haben in den letzten Jahren und wie viele Menschen dann auch wirklich auf die Straße gehen und kommen und schreien so, nee, wir sind die Stadt und wir haben darauf keinen Bock, merkt man auch so eine Solidarisierung. Das merkt man schon auch und das ist auch total wichtig, ja, dass man sich das auch einfach nicht gefallen lässt.
Jetzt hat Makler in unserer Videoserie Folgendes gesagt. Wenn Berlin oder andere Großstädte Spaß machen, dann kann es auch teurer werden. Das ist halt so. So ein bisschen nach dem Motto, wenn die Leute unbedingt nach Berlin kommen müssen, müssen sie sich auch nicht wundern, dass es halt einfach immer teurer wird. Du hattest es ja schon gesagt, der Magnet Berlin. Was sagst du zu so einem Statement von einem Makler?
Der will halt nur Geld verdient. Also ich meine, der will sich auch nur die Taschen voll machen. Ne? Also das ist halt so. Er lebt davon. Das würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch sagen.
Du wärst auch so gewissenlos?
Wenn ich Immobilienmakler wäre, ich bin aber kein Immobilienmakler. Also ich könnte nachts nicht schlafen. Ich könnte nicht irgendwie Leute durch Mietwohnungen führen und sagen, so, das können Sie jetzt hier kaufen. Hier wohnen zwar noch Leute, aber die müssen dann leider ausziehen. Ist jetzt nicht meine Intention, irgendwie Menschen zu vertreiben.
Mhm. Wer ist denn schuld an den steigenden Mieten? Sind es dann die Makler deiner Meinung nach?
Die Makler sind daran nicht unbedingt alleine schuld. Das ist wie zu sagen, die Polizei ist schuld, wenn nicht richtig durchgegriffen wird. Also die Polizei ist auch immer nur daran gebunden, was die Gesetze ihnen irgendwie geben. Und die sind im Prinzip das Instrument. Und die schöpfen natürlich auch mit ab, was sie können. Aber Schuld hat ein Immobilienmakler alleine nicht.
Deine Wohnungspolitik.
Genau, aber ich finde auch, dass sie eine gewisse Verantwortung tragen und die übernehmen sie einfach nicht.
Joanna lebt im Wrangelkiez in Berlin-Kreuzberg und merkt mit Erschrecken, wie sie und ihre Nachbarschaft immer mehr verdrängt werden. Alte Mietverträge gehen zu Ende, Mieten werden erhöht. Viele Leute können sich das einfach finanziell nicht leisten. Deswegen ist sie aktiv bei Bisim Kiez, einer Nachbarschaftsinitiative, und darüber hat sie uns gerade erzählt. Was macht ihr eigentlich, um Geld bei Mieten zu sparen? WG wäre doch was, oder? Wisst ihr, doppeltes Leid ist halbes Leid. Nee, WG ist schlimmer. Oder sagt ihr, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, warum nicht? WG, ja oder nein? Eure Meinung könnt ihr uns mailen an mail@deutschlandfunknova.de. Wir sind gespannt, was da so kommt.
Deutschlandfunk Nova.
Meine beste Freundin, die versucht gerade eine neue Wohnung zu finden. Also eigentlich nicht gerade seit einem halben Jahr. Es ist alles viel zu teuer, es ist unmöglich. Deswegen, glücklich seid ihr, wenn ihr zum Beispiel in eurer Heimatstadt studiert, da könnt ihr einfach weiter bei Mama und Papa wohnen. Das schont auf jeden Fall den Geldbeutel. Oder halt WG, auch billiger als alleine wohnen. Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Weil die Mieten explodieren, ziehe ich in eine WG. Sollte ich das nicht aus Überzeugung machen? WG, ja oder nein? Nele und Till haben uns ihre Meinung per Sprachnachricht geschickt.
Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr dauerhaft in der WG leben wollen. Mir bedeutet das im Alltag einfach eine zu große Einschränkung. Und das hat sich auch über die Jahre hin so entwickelt, dass ich das festgestellt habe, dass es einfach ein Kompromiss ist, den ich nicht mehr bereit bin einzugehen.
Ich wohne eigentlich sehr gerne in einer WG. Ich finde es schön, nach Hause zu kommen und andere Leute zu treffen, sich mit anderen auszutauschen, gemeinsam zu essen, nicht nur für mich selbst zu kochen, vielleicht auch mal kurzfristig gemeinsam was zu unternehmen, einfach weil man sich in der Küche trifft.
Bei mir war es so, dass ich fest nach Berlin zurückgekommen bin und dann festgestellt habe, dass mit meinem neuen Job und mit meiner Zwei-Zimmer-Wohnung ich eigentlich jetzt an den Punkt gekommen bin, wo ich Lust habe, da alleine zu wohnen. Das sind dann manchmal auch so Sachen, man kauft sich den ersten Geschirrspüler und fühlt sich irgendwie ein Stückchen mehr erwachsen.
Ich finde es total schön, irgendwie Anteil zu haben an dem Leben der anderen und zum Beispiel nicht allein zu sein, wenn ich krank bin. Neulich hat sich meine Mitbewohnerin total liebevoll um mich gekümmert, als es mir ganz schlecht ging morgens, und hat mich mit Ibuprofen versorgt, damit ich den Tag überstehe.
Ich wohne in einer Altbauwohnung, nicht? Da quietschen die Dielen, und wenn man dann abends in seinem Bett liegt und dann trappst draußen noch wer rum und das quietscht im Flur. Das sind kleine Momente, aber diese kleinen Momente, die ereilen einen manchmal und man denkt so, ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und habe ich das eigentlich noch nötig?
Es ist natürlich auch manchmal schwierig. Es gibt immer wieder Streit oder jedenfalls Konflikte, vor allem wenn es ums Putzen geht, aber wir haben da eigentlich ein ganz gutes System gefunden.
Das hat manchmal sogar nicht unbedingt mit dem oder der Mitbewohner zu tun, sondern das ist vielleicht auch ein Partner, den man beim Vorstellungsgespräch gar nicht kennengelernt hat, der dann aber irgendwie da in der Wohnung auch noch sitzt und dann denkt man, ups, jetzt hat man mit eigentlich Leuten zu tun, die man vorher gar nicht bei dem Mitbewohner-Casting hat einbeziehen können. Und das spielt auch eine Rolle, nicht?
Tatsächlich würde ich gar nicht so gerne alleine wohnen und könnte mir sogar vorstellen, mit noch mehr Leuten zusammen zu wohnen. Das macht es natürlich dann auch wieder schwieriger, aber eben vielleicht auch noch bereichernder.
Zwei Meinungen zu einem Thema: WG, ja oder nein? Nele und Till sind da ganz unterschiedlicher Meinung, haben mitgemacht. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Passau. In Passau eröffnet Deutschlands erstes Dackelmuseum. Rund 2000 Exponate sollen in dem Privatmuseum mit dem Namen Die kleine Residenz künftig die Kulturgeschichte des Vierbeiners erzählen, wie die Passauer Neue Presse berichtet. Eröffnet werden soll das Museum am Ostermontag. Initiatoren des Projekts sind die Floristikmeister Seppi Kühlbeck und Oliver Storz. Seit mehr als 25 Jahren kreieren und sammeln die beiden Kitsch und Kunst zum Thema Dackel. Im vergangenen Jahr hätten sie zudem von einem belgischen Sammler dessen Sammlung mit 4000 Exponaten übernommen. Mit der Eröffnung soll es gleich eine Sonderausstellung geben. Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Freistaat Bayern wird ein Dackel als Wirtshaushund gezeigt, der eine Weißwurst klaut, berichtet die Passauer Neue Presse. Die Szene soll in Blau ausgeleuchtet werden, in der Farbe des Bayernwappens.